They would come up to me like this, like, yo, Slim. Yeah, you. Yo, Ma, with all due respect, Ma, I'm trying to take you on a boat. I was a chicken head. I'm like, he want to take me on a boat? Now, though, I feel like the shaved head. Guys think I'm the positive chick. You know, so I get those guys, they be having dreadlocks. They be in the spoken word. They be using big words and metaphors all out of context. Like, alphabetically dyslexically. Genetically cosmetically. They be smelling like incense and oils. Frankincense and myrrh. Like, stuff only the house supposed to smell like. Like, sir, you know you smell like sage. Be wearing linen all year round for no reason. When they see me, it's like they've seen a woman of their dreams. They always hit me with the same thing. Sister. They be like, sister, I'm so elated our paths crossed. You're the sun to my moon, the Egypt to my Nile, the dark to my chocolate. Please join me in a conversation of wisdom, break bread and drink raw tea. I always respond the same exact way. What the hell are you talking about? Yeah, I ain't with that positive stuff. Unless you got a boat. I'm Zaynab, y'all. Thank you.
You can't do that in this world, man. You can't do that in this world, man. Arsenio, they got rules. They got rules. Like, he has a rule. The bass player, he got a rule. He got to wax his head every morning. That's a rule. He follows the rules, man. He follows the rules. Oh, these are jokes. Come on.
See, you got too into the characters and got hurt.
Wait. Oh, we got that commercial? How about the interview? We didn't do an interview. We just were being silly. Okay, we'll come back and we'll act like adults.
Yeah, because my mom told me she wants me to do a good, proper interview. So we'll be right back.
We'll be right back.
Ladies and gentlemen, please put your hands together for our next comedian from Philadelphia, PA. Give it up for Will Smith.
What's up? What's up? Hey, how y'all doing out there? Hey, I'm a little tired though, you know. I had a rough date last night. I went out with this girl who ain't have no arms. I took her to the Arsenio Hall show and she was like, woo, 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 woo. Well, that's cool. Check it out. Check it out. Check it out. I should be mad at my cousin Carlton though, because he set me up with her. But he ain't no prize himself. He kind of looked like a miniature Bryant Gumbel on a bad hair day. That's cool, check it out. But actually, my cousin Carlton, he don't have no problem buying clothes. Because he's so short, he just rips them off his G.I. Joe doll and wears them right out the box.
Will is really bombing up there. We should do something.
Oh, good idea. Boo! Get off the stage! We want our money back. Go back where you came from.
Hey, what's up, everybody? You've been listening to this Black Music Program on Resonance 104.4 FM. We're a conceptual black music show. We like to deal with black culture and black music and the culture that it springs from. My name is Art Terry. I'm your curator and host. And we were getting conceptual on you, trying to do a response to the slap, y'all, to the slap. Yeah, so this is our playlist. We We just heard Will Smith bombing on a comedy routine on The Fresh Prince of Bel-Air. Before that, we heard Will Smith on the Arsenio Hall show taking the piss out of somebody with Appalachia. And before that, we heard Zanna Johnson talking about how fine she is in her bald head. And we heard Chris Rock doing two jams. One was Tippy Hat to Whitey, Pineapple, and then we had Tippy Hat to Whitey, Sugar Cane. Yeah, then we had Wanda Sykes. I call her a comedian. She could be called, we might refer to her as a comedian, but these comedians are like griots in our culture. They tell the storytellers, and they tell them in funny ways, and they tell them in a way that hopefully shows us as we are and how much we love each other as we are. And before that, we start with Jelly Roll Morton doing his Dirty Dozens thing. The original song was written by Speckle Red. So that's our show for you tonight. I just want to encourage everybody to... Physical violence isn't a way for us to communicate to each other. It's only needed when you're defending yourself from physical violence. Thank you for listening. It is Black Music Resonance 104.4 FM. My name is Art Terry. My single will be out on Friday, April 8th. Make it, because you're all going to make it. And of course, I gotta give props to Sun Ra's Orchestra with giving us our theme song, I'll Wait For You. Boom, boom, boom. So let's wait for each other now. Here it comes. Long live comedy.
This program has been brought to you by Resonance FM. If you like what you heard, please support our work by making a donation at resonancefm.com/donate.
like a dungeon, deep like a well, sweet like a honey, and it nice no hell. Riddle I this, and I riddle I that. Guess me this riddle, and I perhaps not. Now listen, it dark like a dungeon, deep like a well, sweet like a honey, and it nice no hell. Children?
Yes?
Sing along with me now. Come on, listen.
Okay.
It dark like a dungeon, deep like a well, sweet like a honey, and it nice no hell. Can you tell me that riddle? Who you?
Sugar.
Come on, child, be more sensible. What's that? Honey? No, my daughter. That could never be honey.
Cat.
What? Cat? You're very, very close.
Catnip.
Cat poo. Listen again. It dark like a dungeon, it deep like a well, it sweet like a honey, and it nice no hell. Mothers.
Yes.
Mothers.
Yes.
Can you tell me, mothers?
Ashamed to say it.
Don't be shy. Come on now, say it.
Well, it can only be one thing. And I won't bother to say it.
Unknown, and it's big and it's round. It's soft and tender. It has its feminine gender. Give it a squeeze, a nice, nice squeeze, and we all know that it will surrender.
Of course.
My best buddy. Oh, my best buddy is back in town again.
Why don't you say it? Tell me it's on your mind. Don't you know I worry all the time? Why don't you say things could be so good? Don't you know that you'll get understood? Why don't you say? Why don't you say? Why don't you tell me what's on your mind? Why don't you say?
Transport for a princess over the Spanish Main. Juliana of the Netherlands travels by airliner over the blue waters of the Caribbean. She's on her way to visit Dutch Guiana and the colonies of the West Indies. Victory V inscribed in an O for the House of Orange at the St. Eustatius Airfield. This is the first time Princess Juliana has set foot on free Dutch soil since the Germans drove her from her native Holland. It's a gala day with the girls dressed in the height of fashion. A royal welcome with many a strange Dutch custom brought out for the occasion. In Paramaribo, capital of Dutch Guiana, the princess reviews a military parade. Dutch and American units stationed in the colony march before the crown princess of all the Netherlands.
NDR Kultur. Zum Nachhören.
Ulrich Nöten liest heute die 68. von 81 Folgen des Romans Anna Karenina von Lev Tolstoi. Im Mittelpunkt des Romans stehen zwei Liebespaare, Konstantin Levin und Kitty Shcherbatskaja, sowie die Titelheldin Anna und Alexej Wronski. Tolstoi lässt in den Roman aber auch seine Theorien zu damals aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen einfließen, zum Beispiel zur Reform der Landwirtschaft. Tolstoi war selbst Gutsbesitzer und verantwortlich für 350 Leibeigene. Um deren Situation zu verbessern, brach er als junger Mann sein Studium ab, um sich ganz der Arbeit auf dem Gut zu widmen. Im Roman übernimmt diese Rolle Konstantin Levin. Zum Zeitpunkt unserer heutigen Lesung befindet er sich mit seiner Frau Kitty in Moskau. Kitty ist hochschwanger. Der Termin für die Geburt ist längst überfällig. Levin will daher nicht von ihrer Seite weichen. Dringende Geschäfte zwingen ihn jedoch dazu, Moskau zu verlassen. Auf seiner Reise hat er seinen Jugendfreund Professor Katawassow wieder getroffen, einen Menschen, den er für seine unkomplizierte Weltanschauung bewundert. Katawassow bringt ihn auch mit Mietrow zusammen, einem Wissenschaftler, dessen Aufsätze Levin immer bewundert hat. Zu dritt diskutieren sie über die Zukunft der Landwirtschaft. Hören Sie nun wieder Ulrich Nöten.
Also fast ein Buch hat er geschrieben über die natürlichen Voraussetzungen des Landarbeiters im Verhältnis zum Boden, sagte Katawassow. Ich bin kein Fachmann, aber mir als Naturwissenschaftler gefällt, dass er die Menschheit nicht außerhalb der zoologischen Gesetze sieht, vielmehr ihre Abhängigkeit von der Umgebung erkennt und in dieser Abhängigkeit nach Entwicklungsgesetzen sucht. Das ist sehr interessant, sagte Mietrow. Ich hatte eigentlich begonnen, ein Buch über die Landwirtschaft zu schreiben, aber als ich mich mit dem wichtigsten Werkzeug der Landwirtschaft befasste, dem Arbeiter, sagte Levin errötend, kam ich zu völlig unerwarteten Ergebnissen. Und Levin begann vorsichtig, gleichsam das Terrain sondierend, seine Ansicht darzulegen. Er wusste, dass Mietrow einen Artikel gegen die allgemein anerkannte nationalökonomische Lehre geschrieben hatte, aber inwieweit er bei ihm auf Sympathie für seine neuartigen Ansichten hoffen durfte, wusste er nicht und konnte es auch von dem klugen und gelassenen Gesicht des Gelehrten nicht ablesen. »Worin aber sehen Sie die besonderen Eigenschaften des russischen Landarbeiters?« fragte Mietrow. »In seinen sozusagen zoologischen Eigenschaften oder in den Verhältnissen, in denen er sich befindet?« Levin sah, dass schon in der Frage ein Gedanke steckte, mit dem er nicht einverstanden war. Aber er fuhr fort, seinen Gedanken darzulegen, demzufolge der russische Landarbeiter eine von allen anderen Völkern unterschiedliche Einstellung zum Boden habe. Und um diese These zu beweisen, fügte er eilends hinzu, seiner Meinung nach sei diese Einstellung des russischen Volkes eine Folge davon, dass das russische Volk um seine Berufung wisse, die riesigen unerschlossenen Räume im Osten zu besiedeln. Mietrow unterbrach Levin. Man geht leicht in die Irre, wenn man über die allgemeine Berufung eines Volkes Schlüsse zieht, sagte er. Die Lage des Landarbeiters wird immer abhängen von seinem Verhältnis zu Boden und Kapital. Und ohne Levin seine Gedanken zu Ende führen zu lassen, begann Mietrow, ihm die Besonderheit seiner eigenen Lehre darzulegen. Worin die Besonderheit seiner Lehre bestand, begriff Levin nicht. da er sich gar nicht bemühte, sie zu begreifen. Er sah, dass Mjatow trotz seines Artikels, in dem er die Lehre der Nationalökonomen widerlegte, genauso wie der anderen die Lage des russischen Landarbeiters nur unter dem Gesichtspunkt von Kapital, Arbeitslohn und Bodenrente betrachtete. Er musste zwar einräumen, dass im östlichen, größten Teil Russlands die Rente noch gleich null war, dass der Arbeitslohn für 9/10 der russischen Bevölkerung von 80 Millionen nur zur eigenen Ernährung reichte und das Kapital vorerst nur in Form primitiver Arbeitsgeräte vorhanden war, dennoch betrachtete er jeglichen Arbeiter nur unter diesem Gesichtspunkt, obwohl er mit den Nationalökonomen in vielem nicht einverstanden war und seine eigene neuartige Lohntheorie hatte, die er Lewin nun darlegte. Lewin hörte lustlos zu und widersprach anfangs. Er hätte Mjatow gerne unterbrochen, um seinen Gedanken auszuführen, der seiner Meinung nach die weitere Darlegung überflüssig machen müsste. Aber da er dann zu der Überzeugung kam, sie hätten dermaßen unterschiedliche Sichtweisen, dass sie sich nie verstehen würden, widersprach er nicht mehr und hörte nur zu. Obgleich ihn nun, was Mjatow sagte, überhaupt nicht mehr interessierte, empfand er beim Zuhören eine gewisse Befriedigung. Es schmeichelte seiner Selbstliebe, dass solch ein gelehrter Mann mit solcher Lust, solcher Aufmerksamkeit und solchem Zutrauen zu Lewins Sachkenntnis ihm seine Gedankengänge ausführte, dabei manchmal einen ganzen Themenbereich lediglich andeutete. Er schrieb das seinen eigenen Vorzügen zu. Wusste er doch nicht, dass Mjatow mit allen, die ihm nahestanden, längst alles durchgesprochen hatte und nun mit besonderer Lust zu jedem neuen Menschen über diesen Gegenstand sprach. Ohnehin war es ihm eine Lust, mit allen über das zu reden, was ihn beschäftigte, ihm selbst aber noch nicht recht klar war. »Wir kommen allerdings zu spät«, sagte Katawassow nach einem Blick auf die Uhr, sobald Mjatow seine Darlegung beendet hatte. Auf Lewins Frage antwortete er, »Ja, heute ist in der Gesellschaft der Freunde eine Sitzung zum Andenken an Svintitsch und zu seinem 50-jährigen Jubiläum. Da wollten wir beide hin. Ich habe versprochen, über Svintitschs Werke zur Zoologie zu sprechen. Fahren Sie mit uns. Das wird sehr interessant.« »Ja, wir müssen tatsächlich los«, sagte Mjatow. »Fahren Sie mit uns und wenn Sie mögen, fahren wir von dort zu mir. Ich würde mir Ihr Werk sehr gerne anhören.« »Nein, ach woher? Ist ja noch gar nicht fertig. Aber zur Sitzung komme ich gerne mit.« »Haben Sie schon gehört, mein Lieber? Ich habe eine abweichende Meinung zu Protokoll gegeben«, sagte Katawassow, der in einem anderen Zimmer den Frack angelegt hatte. Und es begann ein Gespräch über die Universitätsfrage. Die Universitätsfrage war diesen Winter in Moskau ein sehr wichtiges Ereignis. Drei alte Professoren hatten im Universitätsrat die Meinung der Jungen nicht akzeptiert. Die Jungen gaben daraufhin eine abweichende Meinung zu Protokoll. Nach dem Urteil der einen war dies eine schreckliche Meinung, nach dem Urteil der anderen eine höchst natürliche und gerechtfertigte Meinung, und die Professorenschaft teilte sich in zwei Parteien. Die einen, zu denen Katawassow gehörte, sahen bei der Gegenseite nur Urkundenfälschung, Denunziation und Betrug, die anderen nur Kinderei und Missachtung der Autoritäten. Obgleich Lewin nicht zur Universität gehörte, hatte er während seines Moskauer Aufenthalts mehrfach und viel darüber gehört und gesprochen und hatte sich diesbezüglich eine Meinung gebildet. Er nahm teil an dem Gespräch, das sich noch auf der Straße fortsetzte, bis die drei das alte Universitätsgebäude erreichten. Die Sitzung hatte schon begonnen. Am tuchbedeckten Tisch, an dem Katawassow und Mjatow Platz nahmen, saßen sechs Männer, und einer davon las etwas vor, tief über das Manuskript gebeugt. Lewin nahm auf einem der leeren Stühle Platz, die im Umkreis des Tisches standen, und fragte einen dort sitzenden Studenten flüsternd, was vorgelesen werde. Der Student sagte nach einem unzufriedenen Blick auf Lewin, »Die Biografie.« Obgleich Lewin sich nicht für die Biografie des Gelehrten interessierte, hörte er unwillkürlich zu und erfuhr einiges Interessante und Neue über das Leben des berühmten Gelehrten. Als der Vorlesende geendet hatte, dankte ihm der Vorsitzende und verlas die ihm zu diesem Jubiläum gesandten Verse des Dichters Ment sowie einige Dankesworte für den Verseschmied. Dann trug Katawassow mit seiner lauten, schrillen Stimme seinen Bericht über die wissenschaftlichen Werke des Jubilars vor. Als Katawassow endete, schaute Lewin auf die Uhr, sah, dass es schon nach eins war, und überlegte, dass er es vor dem Konzert nicht schaffen würde, Mjatow seine Schrift vorzulesen, auch hatte er jetzt keine Lust mehr dazu. Während der Vorlesung hatte er über das vorherige Gespräch nachgedacht. Ihm war nun klar, dass zwar Mjatrows Gedanken vielleicht von Bedeutung waren, seine eigenen Gedanken waren aber auch von Bedeutung. Diese Gedanken könnten sich nur dann klären und zu etwas führen, wenn jeder auf dem erwählten Weg für sich arbeiten würde. Und würden diese Gedanken geäußert, könnte nichts dabei herauskommen. So beschloss Levin, Mjatrows Einladung auszuschlagen und ging am Ende der Sitzung zu ihm. Mjatrow machte Levin mit dem Vorsitzenden bekannt, mit dem er gerade über die politische Neuigkeit sprach. Dabei erzählte Mjatrow dem Vorsitzenden dasselbe, was er Levin erzählt hatte. Und Levin machte dieselben Bemerkungen, die er vormittags schon gemacht hatte, doch der Abwechslung halber äußerte er auch seine neue Meinung, die ihm gerade in den Sinn gekommen war. Danach begann wieder ein Gespräch über die Universitätsfrage. Da Levin das alles schon gehört hatte, sagte er Mjatrow eilends, er könne zu seinem Bedauern seine Einladung nicht wahrnehmen, verabschiedete sich und fuhr zu Lwow. 4. Lwow, der mit Kittys Schwester Natalie verheiratet war, hatte sein ganzes Leben in Russlands Hauptstädten und im Ausland zugebracht, wo er auch erzogen worden und im diplomatischen Dienst gestanden war. Im vorigen Jahr hatte er den diplomatischen Dienst quittiert. Nicht aufgrund von Unstimmigkeiten. Er hatte nie mit jemand Unstimmigkeiten. Und war beim Moskauer Hofamt in Dienst getreten, um seinen beiden Jungen eine möglichst gute Erziehung zu geben. Trotz heftiger Gegensätze in Gewohnheiten und Anschauungen und wiewohl Lwow älter war als Levin, hatten sie sich in diesem Winter sehr angefreundet und gegenseitig liebgewonnen. Lwow war zu Hause und Levin trat unangemeldet zu ihm ins Zimmer. Lwow saß im Sessel in einem langen Gehrock mit Gürtel und in Wildlederschuhen und durch ein Pince-Nez mit blau getönten Gläsern las er in einem Buch, das vor ihm auf einem Pult lag. Dabei hielt seine schöne Hand vorsichtig und auf Distanz eine zur Hälfte abgebrannte Zigarre. Auf seinem wunderschönen, feinen und noch jungen Gesicht, dem die glänzenden Silberlocken ein noch rassigeres Aussehen verliehen, strahlte ein Lächeln, als er Levin erblickte. »Vortrefflich! Ich wollte schon zu Ihnen schicken. Nun, was macht Kitty? Setzen Sie sich hierher, das ist bequemer.« Er stand auf und zog einen Schaukelstuhl heran. »Haben Sie das letzte Zirkular im Journal de Saint-Petersburg gelesen? Ich finde wunderbar«, sagte er mit leicht französischem Akzent. Levin erzählte, was er von Katawassow gehört hatte und was in Petersburg gesagt werde, und als sie ein wenig über Politik geredet hatten, erzählte er von seiner Bekanntschaft mit Mjatrow und von der Sitzung. Lwow interessierte das sehr. »Darum beneide ich Sie, dass Sie Zutritt haben zu dieser interessanten Welt der Wissenschaft«, sagte er. Und ins Reden gekommen, verfiel er wie üblich sofort in das ihm kommodere Französisch. »Freilich hätte ich auch keine Zeit. Mein Dienst und dazu die Beschäftigung mit den Kindern berauben mich dieser Möglichkeit. Außerdem gebe ich ohne Scham zu, dass meine Bildung zu ungenügend ist.« »Das glaube ich nicht«, sagte Levin lächelnd und war wie immer gerührt über seine geringe Meinung von sich selbst, was keinesfalls aufgesetzt war aus dem Wunsch, bescheiden zu scheinen oder auch zu sein, sondern ganz aufrichtig. »Oh, wieder nicht. Ich merke jetzt, wie wenig gebildet ich bin. Sogar für die Erziehung der Kinder muss ich vieles im Gedächtnis auffrischen oder schlicht neu erlernen. Denn Lehre allein reichen nicht aus. Es muss auch einen Beobachter geben, wie in Ihrer Landwirtschaft Arbeitskräfte und ein Aufseher gebraucht werden. Das lese ich gerade.« Er zeigte die Grammatik von Buslajew, die auf dem Pult lag. »Das wird von Mischa verlangt, und es ist so schwierig. Hier, erklären Sie mir das einmal. Da sagt er...« Levin wollte ihm klarmachen, dass man das nicht begreifen könne, sondern lernen müsse, aber Lwow war nicht einverstanden. »Na bitte, Sie lachen darüber. Im Gegenteil, Sie können sich nicht vorstellen, wie ich, wenn ich Ihnen zusehe, stets lerne, was mir bevorsteht, nämlich die Erziehung der Kinder.« »Also zu lernen gibt es da eigentlich nichts«, meinte Lwow. »Ich weiß nur eins«, sagte Levin, »dass ich nie besser erzogene Kinder als Ihre gesehen habe und mir auch keine besseren Kinder als Ihre wünschte.« Lwow wollte sich offenbar beherrschen, seine Freude nicht merken lassen, aber sein Lächeln strahlte. »Wenn Sie bloß besser werden als ich, das ist alles, was ich wünsche. Sie ahnen ja gar nicht«, hob er an, »wie viel Mühe man hat mit Jungen wie den meinen, die durch dieses Leben im Ausland verzogen waren. Das holen Sie alles auf. Es sind so begabte Kinder. Die Hauptsache ist die sittliche Erziehung. Das lerne ich, wenn ich mir Ihre Kinder ansehe. Sie sagen die sittliche Erziehung. Es ist unvorstellbar, wie schwierig das ist. Kaum haben sie das eine besiegt, wächst anderes nach, und wieder heißt es Kampf. Hätte man da keine Stütze an der Religion? Sie erinnern sich, wir sprachen darüber. Es könnte kein einziger Vater allein aus eigener Kraft erziehen, ohne diese Hilfe. Dieses Levin stets sehr interessierende Gespräch wurde durch das Eintreten der schönen Natalia Alexandrowna unterbrochen, die schon ausfahrbereit war. Ich wusste ja gar nicht, dass Sie hier sind. Sie bedauerte nicht, dass sie dieses ihr längst bekannte und lästige Gespräch unterbrochen hatte, freute sich vielmehr. Nun, was macht Kitty? Ich diniere heute bei Ihnen. Also, Arseni, wandte sie sich an ihren Mann, du nimmst den Wagen. Und zwischen Mann und Frau begann das Beratschlagen, wie sie den Tag verbringen würden. Da der Mann von Amts wegen jemanden abholen musste, die Frau ins Konzert und zur öffentlichen Sitzung des südöstlichen Komitees wollte, war vieles zu entscheiden und zu bedenken. Levin wurde, da zur Familie gehörend, in diese Planung einbezogen. Beschlossen wurde, dass Levin mit Natalie ins Konzert und zur öffentlichen Sitzung fahren würde. Von dort schickten sie den Wagen ins Amt, um Arseni abzuholen, und er würde bei ihr vorbeikommen und sie zu Kitty bringen. Oder aber, wenn er im Amt noch nicht fertig wäre, schickte er den Wagen zurück und Levin würde mit ihr fahren. »Er verdirbt mich«, sagte Lwow zu seiner Frau, »macht mir weiß, unsere Kinder seien prächtig, wo ich doch sehe, dass sie viel Schlechtes an sich haben.« Arseni neigt zum Extrem, das sage ich immer, meinte seine Frau. »Wer auf Vollkommenheit aus ist, wird nie zufrieden sein. Es stimmt schon, was Papa sagt. Als wir erzogen wurden, galt das eine Extrem. Wir wurden im Entresol gehalten, während die Eltern in der Belletage wohnten. Heute ist es umgekehrt. Die Eltern kommen in die Rumpelkammer, die Kinder in die Belletage. Die Eltern dürfen heute gar nicht mehr leben. Alles für die Kinder.« »Warum nicht, wenn es so angenehmer ist?« Lwow lächelte sein schönes Lächeln und berührte ihre Hand. »Wer dich nicht kennt, könnte meinen, du wärst nicht die Mutter, sondern die Stiefmutter.« »Nein, Extreme sind nirgends gut«, sagte Natalie gelassen und legte das Papiermesser ihres Mannes an den rechten Platz auf dem Schreibtisch. »Na, kommt mal her, ihr vollkommenen Kinder«, sagte Lwow zu den gerade eintretenden schönen Jungen, die sich vor Levin verbeugten und dann zum Vater traten, da sie ihn offenbar etwas fragen wollten. Levin hätte gern mit ihnen gesprochen, zugehört, was sie dem Vater zu sagen hatten. Doch Natalie begann mit ihm zu reden, dann trat auch Machotin in Hofuniform ein, Lwows Amtskollege, da sie beide jemanden abholen mussten. Und nun begann ein nicht enden wollendes Gespräch über die Herzegowina, über Prinzessin Karsinskaja, über die Duma und den plötzlichen Tod Apraxinas. Levin hatte seinen Auftrag völlig vergessen. Erst als sie ins Entree hinausgingen, fiel er ihm wieder ein. »Oh, Kitty hat mir ja aufgetragen, wegen Ablonski mit Ihnen zu reden«, sagte er, als Lwow auf der Treppe stehen blieb, um seine Frau und ihn zu verabschieden. »Ja, ja, Maman möchte, dass wir beide, die Schwager, über ihn herfallen«, sagte Lwow errötend und lächelnd. »Aber warum eigentlich ich?« »Ich falle bestimmt über ihn her«, sagte lächelnd Natalie, die in ihrem weißen Hundepelzumhang auf das Ende des Gesprächs wartete. »Na, fahren wir.« 5. In der Matinee wurden zwei sehr interessante Musikstücke gegeben. Das eine war die Fantasie König Lear in der Steppe, das andere ein Quartett, das dem Andenken Bachs gewidmet war. Beide Stücke waren neu und von neuer Art, und Levin wollte sich seine Meinung darüber bilden. Als er die Schwägerin an ihren Platz geleitet hatte, stellte er sich an eine Säule und nahm sich vor, so aufmerksam und gewissenhaft wie möglich zuzuhören. Er war bemüht, sich nicht ablenken und den Eindruck verderben zu lassen durch den Blick auf das arme Schwingen des Kapellmeisters mit der weißen Halsbinde, was immer so unangenehm die Aufmerksamkeit von der Musik ablenkt, auf die Damen mit Hut, die sich fürs Konzert stets sorgfältig die Ohren mit Bändern zubinden, und auf all diese Gesichter, die entweder mit nichts beschäftigt oder mit den unterschiedlichsten Interessen beschäftigt waren, bloß nicht mit der Musik. Er war bemüht, Begegnungen mit Musikkennern und Schwätzern zu vermeiden, stand vielmehr den Blick zum Boden gesenkt und hörte zu. Aber je länger er der Fantasie über König Lear zuhörte, desto weiter fühlte er sich davon entfernt, sich irgendeine bestimmte Meinung bilden zu können. Unablässig begann etwas, als sollte ein Gefühl musikalisch ausgedrückt werden, doch sogleich zerfiel es wieder in Bruchstücke neuer musikalischer Aussagen, manchmal auch in außerordentlich komplizierte Töne, durch nichts verbunden als durch die Laune des Komponisten. Aber auch die Bruchstücke dieser manchmal schönen musikalischen Aussagen waren unerquicklich, denn sie kamen ganz plötzlich und waren überhaupt nicht vorbereitet. Fröhlichkeit, Trauer, Verzweiflung, Zärtlichkeit und Triumph tauchten völlig unbegründet auf wie die Gefühle eines Geisteskranken. Und ebenso wie bei einem Geisteskranken waren die Gefühle plötzlich wieder vorüber. Levin kam sich während der gesamten Darbietung vor, als ob er taub wäre und Tanzenden zuschaute. Er war vollkommen ratlos, als das Musikstück zu Ende war, und fühlte sich von dem angespannten Lauschen, das nicht belohnt wurde, sehr erschöpft. Von allen Seiten war lautes Klatschen zu hören. Alles stand auf, wandelte umher, plauderte. Um an den Eindrücken anderer Zuhörer seine Ratlosigkeit zu klären, machte Levin sich auf die Suche nach Musikkennern und war froh, als er einen der angesehensten im Gespräch mit seinem Bekannten Peszow entdeckte.
»Erstaunlich«, sagte Peszows satter Bass. »Guten Tag, Konstantin Dmitritsch. Besonders bildhaft und sozusagen plastisch und farbenreich ist die Stelle, wo Sie das Nahen Cordelias spüren, wo die Frau, das ewig Weibliche, den Kampf gegen das Schicksal aufnimmt, nicht wahr?«
»Aber wieso denn Cordelia?« fragte Levin schüchtern, da er völlig vergessen hatte, dass die Fantasie König Lear in der Steppe darstellte.
»Es erscheint Cordelia. Hier.«
Peszow klopfte mit den Fingern auf das atlasglänzende Konzertprogramm, das er in der Hand hielt, und reichte es Levin. Erst da fiel Levin der Titel der Fantasie wieder ein. Er las rasch die Shakespeare-Verse in russischer Übersetzung, die auf der Rückseite des Programms abgedruckt waren.
»Ohne das lässt es sich nicht verfolgen«,
sagte Peszow an Levin gewandt, da sein Gesprächspartner schon gegangen war und er sonst niemand zum Reden hatte. In der Pause entbrannte zwischen Levin und Peszow ein Streitgespräch über Vorzüge und Mängel der Wagnerschen Richtung in der Musik. Levin argumentierte, der Irrtum Wagners und seiner sämtlichen Nachfolger sei, dass die Musik in fremde Kunstbereiche übergehen wolle, dass die Dichtkunst genauso irre, wenn sie Gesichtszüge beschreibe, was die Malerei tun sollte, und als Beispiel für einen solchen Irrtum nannte er einen Bildhauer, der sich hatte einfallen lassen, am Standbild eines Dichters, rings um das Piedestal, die Schatten der dichterischen Gestalten aus dem Marmor zu hauen. »Diese Schatten sind bei dem Bildhauer so wenig Schatten, dass sie sich sogar an der Treppe festhalten«, sagte Levin. Der Satz gefiel ihm, aber er wusste nicht mehr, ob er diesen Satz nicht schon früher gesagt hatte, und zwar zu Peszow. Und als er es gesagt hatte, war es ihm peinlich. Peszow wiederum argumentierte, die Kunst sei eins und ihre höchsten Ausdrucksformen könne sie nur in der Vereinigung aller Kunstarten erreichen. Beim zweiten Programmpunkt des Konzerts konnte Levin nicht mehr zuhören. Peszow war neben ihm stehen geblieben und redete fast die ganze Zeit. Er kritisierte an diesem Stück seine übermäßige, zu süßliche, aufgesetzte Schlichtheit und verglich sie mit der Schlichtheit der Präraffaeliten in der Malerei. Beim Hinausgehen traf Levin noch viele Bekannte, mit denen er über Politik wie über Musik wie über gemeinsame Bekannte sprach. Unter anderem traf er den Grafen Bohl, den zu besuchen er ganz vergessen hatte. »Dann fahren Sie doch gleich«, sagte Natalie zu ihm, der er das gestand. »Vielleicht werden Sie ja nicht empfangen und danach holen Sie mich von der Sitzung ab. Da erreichen Sie mich noch.« 6. »Vielleicht empfangen die Herrschaften nicht«, fragte Levin, als er den Hausflur bei Gräfin Bohl betrat. »Sie empfangen bitte sehr«, sagte der Portier und nahm Levin entschlossen den Pelz ab. »Wie verdrießlich«, dachte Levin, zog seufzend einen Handschuh aus und beulte den Hut aus. »Wozu komme ich bloß her? Was soll ich bloß mit Ihnen reden?« Als Levin durch den ersten Salon ging, begegnete er an der Tür Gräfin Bohl, die mit besorgtem und strengem Gesicht einem Diener einen Befehl gab. Als sie Levin erblickte, lächelte sie und bat ihn in den nächsten kleineren Salon, aus dem Stimmen zu hören waren. In diesem Salon saßen auf Lehnstühlen die beiden Töchter der Gräfin und ein Moskauer Oberst, den Levin kannte. Levin trat zu ihnen, begrüßte sie und nahm neben dem Sofa Platz, den Hut auf dem Knie haltend. »Wie ist das Befinden Ihrer Frau? Waren Sie im Konzert?« »Wir konnten nicht. Mama musste zur Totenmesse.« »Ja, ich habe davon gehört.« »Was für ein jäher und unerwarteter Tod«, sagte Levin. Die Gräfin kam, setzte sich aufs Sofa und fragte ebenfalls nach seiner Frau und nach dem Konzert. Levin antwortete und wiederholte seine Frage nach dem jähen und unerwarteten Tod Apraxinas. Ihre Gesundheit war im Übrigen stets angegriffen. »Waren Sie gestern in der Oper?« »Ja, war ich.« »Die Luca war sehr gut.« »Ja, sehr gut«, sagte er. Und da es ihm vollkommen gleichgültig war, was sie von ihm hielten, begann er, das zu wiederholen, was er 100-mal über das besondere Talent der Sängerin gehört hatte. Gräfin Bohl gab sich den Anschein, als hörte sie zu. Als er dann genug geredet hatte und schwieg, begann der Oberst zu reden, der bis dahin geschwiegen hatte. Der Oberst redete ebenfalls von der Oper und von der Beleuchtung. Schließlich, nach einer Bemerkung über eine anstehende Volljournee bei Turin, lachte der Oberst, stand geräuschvoll auf und ging. Levin stand ebenfalls auf, doch am Gesicht der Gräfin erkannte er, dass für ihn die Zeit noch nicht um war. An die 2 Minuten brauchte es noch. Er setzte sich wieder. Aber da er ständig dachte, wie dumm das doch sei, fand er keinen Gesprächsgegenstand und schwieg. »Fahren Sie nicht zur öffentlichen Sitzung. Es heißt, es sei sehr interessant«, begann die Gräfin. »Doch, ich habe meiner Schwägerin versprochen, sie abzuholen«, sagte Levin. Schweigen trat ein. Mutter und Tochter warfen sich erneut einen Blick zu. »Jetzt, glaube ich, kann ich«, dachte Levin und stand auf. Die Damen drückten ihm die Hand und ließen seiner Frau Mille Choses ausrichten. Der Portier fragte, als er ihm den Pelz hinhielt, »Wo geruhen, gnädiger Herr, zu wohnen?« und notierte es sogleich in einem großen, schön gebundenen Buch. »Natürlich ist es mir gleich, trotzdem ist es peinlich und schrecklich dumm«, dachte Levin, tröstete sich damit, dass alle es machten, und fuhr zur öffentlichen Sitzung des Komitees, wo er seine Schwägerin finden musste, um mit ihr zusammen nach Hause zu fahren. Auf der öffentlichen Sitzung des Komitees waren viele Leute und fast die gesamte gute Gesellschaft. Levin kam gerade noch recht zum Tätigkeitsbericht, der sehr interessant war, wie alle sagten. Als die Verlesung des Tätigkeitsberichts zu Ende war, stand die Gesellschaft beisammen. Levin begegnete sowohl Swijaschski, der ihn für heute Abend unbedingt in die landwirtschaftliche Gesellschaft einlud, wo ein berühmter Vortrag gehalten werde, wie auch Stepan Arkadjitsch, der soeben vom Pferderennen kam, wie auch vielen anderen Bekannten. Und Levin sprach noch und hörte sich noch viele Meinungen über die Sitzung an, über das neue Musikstück und über einen Prozess. Aber weil er allmählich, wohl aus Erschöpfung, ein Nachlassen seiner Aufmerksamkeit spürte, machte er einen Fehler, als er über den Prozess sprach, und dieser Fehler fiel ihm später zu seinem Verdruss mehrfach ein. Als er über die bevorstehende Bestrafung eines Ausländers sprach, der in Russland vor Gericht stand, und darüber, wie falsch es wäre, ihn durch Ausweisung zu bestrafen, wiederholte Levin, was er gestern im Gespräch von einem Bekannten gehört hatte. »Ich meine, ihn auszuweisen wäre dasselbe wie einen Hecht damit zu bestrafen, dass man ihn ins Wasser wirft«, sagte Levin. Erst später fiel ihm ein, dass dieser Gedanke, ausgegeben quasi als sein eigener, aber gehört von einem Bekannten, aus einer Fabel von Krylov stammte und dass der Bekannte ihn nach einer Zeitungsglosse zitiert hatte. Als er mit seiner Schwägerin nach Hause kam und Kitty heiter und wohlauf vorfand, fuhr Levin weiter in den Club. 7. Levin kam zur rechten Zeit in den Club. Zusammen mit ihm fuhren Gäste und Mitglieder vor. Levin war sehr lange nicht im Club gewesen, seit der Zeit, als er nach der Universität in Moskau gelebt und in der Gesellschaft verkehrt hatte. Er erinnerte sich an den Club, an Einzelheiten seiner Einrichtung, hatte aber ganz vergessen, welchen Eindruck der Club früher einmal auf ihn gemacht hatte. Aber kaum war er in den weiten, halbrunden Hof hineingefahren, aus der Droschke gestiegen und zum Eingang geschritten, kaum hatte der Portier mit dem Bandelier lautlos vor ihm die Tür geöffnet und sich verbeugt, kaum hatte er in der Portiersloge die Galoschen und Pelze der Mitglieder erblickt, die fanden, es mache weniger Mühe, die Galoschen unten abzulegen, als sie nach oben zu tragen, kaum hatte er das geheimnisvolle Klingelzeichen gehört, das ihn ankündigte, hatte beim Hinaufsteigen der flachen, teppichbelegten Treppe auf dem Treppenabsatz die Statue erblickt und vor der oberen Tür in Club-Livree den 3. Portier, der gealtert war, den er aber noch kannte und der ihm ohne Hast und ohne Zaudern die Tür aufmachte und den Gast musterte, da umfing Levin die frühere Club-Atmosphäre, der Eindruck von Erholung, Wohlbehagen und Wohlanständigkeit.
Veel mensen waar wij mee samenwerken. Mm-hmm. Alleen, ja, als jij interesse hebt, dan wil ik een keer uitleggen wat wij doen en hoe wij werken.
Want jullie willen wel weten van, we hebben wel informatie nodig.
Ah ja, wij zijn een informatieafdeling, dus wij zijn altijd op zoek naar informatie natuurlijk. En mm-hmm. wij doen dat over het algemeen in een goede samenwerking met mensen waar wij mee samenwerken. Mm-hmm. Alleen, ja, als jij interesse hebt, dan wil ik een keer uitleggen wat wij doen en hoe wij werken.
Ja.
Dan is dat, kan dat natuurlijk altijd.
Ja. En staat daar ook enige vergoeding tegenover?
Daar sowieso zorgen wij voor dat de onkosten die je maakt, die worden natuurlijk altijd vergoed.
Mm-hmm.
En als jij ons informatie geeft die ergens toe leidt waar wij nog geen informatie over hebben, dan kan er wel een vergoeding tegenover staan, ja.
Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. En waar zou we af kunnen spreken dan?
Dat ligt eraan, dat kan eigenlijk overal. Hè. Dus ik denk dat de eerste stap is dat jij moet zeggen van nou, ik wil wel bijvoorbeeld zo'n kennismakingsgesprek.
Mm-hmm.
Waar in principe zich heel verblijvend. Hè. Dus voor beide partijen eigenlijk om te zien van dan zou dit interessant kunnen zijn. En dan kunnen we aan beide kanten naar de hand zeggen van het is een ja of het is een nee. En mm-hmm. dat kan in principe overal plaatsvinden. Dus je moet het in ieder geval, we maken dit maar waarschijnlijk gewoon gebruik van een politiebureau, aangezien alle andere locaties een beetje dicht zijn. Maar wij kunnen in principe het hele land over als het moet. Dus ja. Als jij zegt ik heb interesse en zegt in welke regio, want jij woont in Harderwijk, zeg je?
Mm-hmm.
Ja, dan kunnen we altijd kijken of we voor jou niet al te ver te reizen kunnen kijken of we daar een plekje kunnen vinden.
Ja, en kom je dan alleen met een collega van de AIVD?
Nee, we komen met z'n tweeën en het is niet van de AIVD, maar het is vanuit de politie is het, inlichtingendienst van de politie.
Ah, oh, inlichtingendienst van de politie, oké.
Okay. Ja. Okay. Dus ja, wel een beetje hetzelfde, maar in principe wij zijn dan wel politiegericht in principe.
Ja, dat is, hoe heet dat, trio of zo?
Ja, bij ons heet dat TOI, dat is zeg maar Team Openbare Orde Inlichtingen.
Oké. Okay.